Schnitubidub. Okay, wir sind im Lukas 3, Vers 21. Jesus ist jetzt ungefähr 30 Jahre alt. Und jetzt beginnt sein Wirken. Aber bevor Jesus wirklich in Dienst geht und im Wirken ist, aufzutreten als der ist, als Lehrer und als Retter und als Gott hier auf Erden, wenn du es so willst, fehlt eine entscheidende Sache und das ist, er muss getauft werden. Um den Heiligen Geist zu empfangen, lass uns mal gucken. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete. Da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, ja, an dir habe ich wohlgefallen. Ein Riesenevent, das ganze Volk kommt von allen möglichen Ecken zu diesem Typen Kamelhahn, der am Fluss steht und Buße predigt. Ne? So ein Umkehr von den Sünden zum lebendigen Gott. Und eine ganz neue Lehre, ein ganz neuer Ausspruch, wie im Herzen Buße zu tun und nicht mit den Händen, mit den Werken und der Religiosität. Und da steht auch Jesus auf einmal drin in dem Wasser. Lässt sich taufen und eigentlich hat es Jesus ja nicht nötig. Ne? Ich kenne auch viele, die halt sagen, die Taufe ist nicht wichtig für Gott, um errettet zu sein. Und ja, das stimmt. Wäre ein Blitz eingeschlagen und Jesus wäre dort gestorben, dann wäre er trotzdem errettet. Ne? Ja, vielleicht nicht. Muss ich mal drüber nachdenken. Interessanter Gedanke. Gehen wir erstmal weiter. Aber wenn ich mein Leben zu Jesus Christus gebe und ans Kreuz nagle, dann bin ich von neuem geboren. Der Heilige Geist wohnt in mir und schon steht's fest für hundertprozentig, solange ich bei ihm bleibe, bin ich gerettet. Mit oder ohne Taufe. Ne? So wie der Typ da am Kreuz hing, neben Jesus, und Jesus hat gesagt, naja, heute sind wir im Himmelreich. Aber trotzdem ist die Taufe, denke ich, wichtig, weil es gibt nur zwei Sachen in der Bibel, in den Kirchen mehr, aber in der Bibel gibt es nur zwei Sachen, die der Herr uns aufgetragen hat, die wir praktisch tun sollen. Und das ist das Abendmahl. Wir sollen zusammenkommen, Wein und Brot trinken, ganz physisch uns immer wieder daran erinnern, hey, du bist gerettet, ich bin gerettet. Jesus hat alles bezahlt und sein Leben ist jetzt in uns. Und wir brauchen das, ständig zu ihm zurückzukehren und diesen Segensspruch, der es einmal eigentlich nur ist, zu empfangen. Weil manchmal fühle ich mich so in Sünde oder schwach oder von Gott weg, dass ich mich sogar ein bisschen schämen, überhaupt ins Gebet zu gehen. Aber dafür ist das Abendmahl da. Dann kann ich auch das Abendmahl alleine machen. Ja. Er hat gesagt, tut das zu meinem Gedenken. Tut das immer. Denkt daran, ihr könnt jederzeit durch mich zu mir kommen, und zwar in Frieden. Mein Blut ist heilig genug, jede Sünde zu vergeben. Das Zweite ist die Taufe. Bringen die Leute zum Glauben, dann sollen sie sich taufen lassen. Und dann macht sie zu Jüngern. Im Grunde bedeutet das, erzähl diesen anderen Weg, der da ist, den Menschen, die den noch nicht kennen, und die sich für ihn entscheiden, die müssen eine Entscheidung treffen. Die Taufe ist eigentlich nur wie mein Ehering. Mehr ist eine Taufe nicht. Ein Zeichen dafür, für was passiert ist. Ne? Genauso gehst du ins Wasser als Bild für das, was passiert ist, und zwar geistlich, aber als Zeugnis für andere. Ne? Deswegen soll man ins Wasser gehen mit Zeugen, weil dafür ist die Taufe gemacht. Es ist einfach eine Entscheidung, die der Mensch trifft. Nicht nur kümmere ich mich jetzt um mich, dass ich gerettet bin und meiner Seele es gut geht, sondern mein Leben gebe ich jetzt auch als Licht, als Zeugnis für andere hörbar. Für das, was passiert ist. Das ist die Taufe. Ja. Und auch Jesus geht bewusst dort rein und sagt, ja, nicht nur mir soll es gut gehen, sondern ich werde mein Leben leben, und zwar als Zeichen für andere. damit auch sie zum Glauben kommen, zum Leben. Ja. Und Jesus geht da und das Interessante, nur in Lukas steht das, und Jesus, als Jesus getauft wurde und betete. Ne? Auch Jesus steht da und sein lautes Jetzt beginnt mein Wirken, jetzt beginnt mein Ende, mein Dienst, mein Weg, so ein für euch, so ein bringt ihn ins Gebet. Ja. Und das Gebet ist super wichtig. So ein, du kannst der beste Christ sein, aber wenn du ein krankes oder ein schlechtes oder vernachlässigtes Gebetsleben hast, bist du übel dran. So. Wenn du ein starkes Gebetsleben hast, ein gesundes Gebetsleben, wo auch ein Zwiegespräch ist zwischen Gott und dir, weil das hat er uns ja geschenkt, diese Lebendigkeit, ne, die wir vor Jesus halt nicht hatten. So ein, wenn du erwartest, von ihm Weisheit zu bekommen und Antworten, dann kann es auch sein, dass du dein Leben nur halb auf der Reihe kriegst, und auch wenn dein Gebetsleben stimmt und Gott dir nicht mehr zu tun gibt in seinem Reich, zu wirken und zu tun, so, dann bist du ein starker Christ und dann hast du alles, was du brauchst. Ne? Denn im Gebet ist nicht nur Trost für uns und Erbauung, sondern im Gebet finden wir auch Wegweisung, um anderen zu dienen. Und Gott berührt unsere Herzen und lenkt unsere Herzen und sagt so ein, geh jetzt in die Fürbitte, in den geistlichen Kampf für die Person. Oder gibt uns Erinnerungen im Gebet und sagt, los, ruf mal bei der Person wieder an und triff dich mal mit ihr. Schenk ihr Zeit. Ne? Vernachlässige nicht dein Gebet. Jesus ist ein Beter. Egal, wo du ihn siehst, so, egal, wie stressig der Alltag auch war und wie nervig die Menschen, und auch wenn sie schon warten, er zieht sich immer in die Einsamkeit, um mit Schöpfer Vater zusammenzusitzen und zu reden. Und du siehst, wie er runterkommt, immer vom Gebeten, dann passiert was. Er ist vorbereitet. Er weiß genau, was kommt. Ne? Willst du wirklich Kraft haben in deinem geistlichen Leben und in deinem Leben mit Gott, dann lerne das Gebet. Ja. Die Jünger haben das beobachtet und diesen Schatz entdeckt und haben gesehen, dass das der Schlüssel ist, warum Jesus so geradlinig ist und so ordentlich unter anderem. So ein, ne, und deswegen ist die einzige Sache in der Bibel, die wir sehen, wo so Jesus um irgendwas bitten, was er sie lehrt. Ne? Lehre uns das Beten, Herr. Willst du Gott und dir und anderen gefallen, dann verbring deine Zeit mit Gott. Und oft ist unser Herz so beschwert, so und unsere Augen so müde und träge von all den Dingen in der Welt und den Sorgen und was auch immer, so dass wir ja, dass wir uns selbst im Gebet blockieren. Ja. So, genau das ist der Moment, wo man diese stille Kammer, wie Jesus sie nennt, aufsuchen soll. Und die stille Kammer ist bei uns allen eine andere. Das ist nicht ein einzelner Raum physisch, wo ich mich einschließen kann, sondern es ist ein Ort oder es ist eine Zeit und ein Raum, den ich mir möglich mache in meinem Alltag, wo ich mich bewusst irgendwie da bewege, wo ich mich nicht ablenken lassen kann. Manchmal braucht es in bestimmten Situationen härtere Sachen wie das Fasten, wo ich in allen Bereichen sage, okay, ich gehe komplett raus aus meiner Welt, aus meinem Leben, aus meinem Alltag und sterbe mich jetzt komplett in allem so und konzentriere mich komplett nur auf Gott, um ihn zu finden. So, das ist Fasten. Ja. Und auch da kann sich Jesus gut aus, das werden wir heute noch sehen. Und dann ging der Himmel auf und dann kommt der Heilige Geist physisch in Form von einer Taube. Und das ist echt schön, weil die Taube ist halt sehr sanftmütig. Ja. Sehr weich und hat nicht viel Kraft. Also, ich habe vor Kindertaube Angst. Höchstens, dass es mir Krankheiten gibt. Ne. Aber ansonsten, was würde eine Taube tun? Höchstens auf den Kopf kacken. Aber dann, ne, also, ich habe noch nicht erlebt, dass eine Taube jemanden umgebracht hat oder so. Ja. Da kommt dieser sanftmütige Geist und genau so, ist auch der Heilige Geist in uns. Ich kenne Christen, da hast du das Gefühl, da ist ein Elefant vom Himmel runtergeplatscht. Ne? So ein, und der Heilige Geist ist trampelig und laut und rammt alle an. So ein, dann kenne ich Leute, da hast du das Gefühl, der Heilige Geist ist ein Löwe. Ne? So ein, und die sind die ganze Zeit nur am Fressen und Verschlingen und zu kratzen, so ein, und sagen, das ist der Heilige Geist, oder der Heilige Geist wirkt nun mal anders. Ja. Er ist sehr sanftmütig, so ein, und sehr ruhig und sehr still, und oft ist ja Gott, redet er ja im Ruhigen, ne? So wie beim, war das Mose, der da steht und Gott sehen will, und im Endeffekt, da kommt ein Gewitter, Elia, genau, ne? Und dann sagt er, ne, da ist Gott nicht drin. Ne? Und dann noch irgendwas, habe ich vergessen, da ist Gott auch nicht drin. Und dann kommt so ein leiser Wind so. Dann sagt er, oh, da ist Gott drin. Ne? Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir ins Gebet gehen und sensibel werden für Gottes Reden und seine Stimme, weil wir oft viel, viel zu laut sind, um Gott überhaupt wahrzunehmen. Und ja, manchmal kommt Gott und er züchtigt und der ist echt laut. Unüberhörbar, wo du dich versteckst und sagst so, nee, ich will das jetzt nicht den Weg gehen, Sohn, aber meistens ist Gott wirklich sehr ruhig, und du kannst es sehen, Männer und Frauen Gottes, die gereift sind im Glauben, die sind sehr sensibel für Gottes Wirken und sein Reden. So, ja. Die sitzen in einer Gemeinschaft von normalen Christen, von Heiligen, Sohn, und die hören Gott daraus. Warum? Weil sie gelernt haben, Gott auch zu suchen. Ja. So, das ist was Wundervolles, vor Gott zu sein. Und ich muss mich heute beim Vorbereiten so dran erinnern an mein Leben ohne Gott, als ich noch auf der Suche war nach diesem lebendigen Gott und nach der wirklichen Wahrheit und nach einer wirklichen Liebe. Und die Religionen und die menschliche Vernunft und all diese Träume und all diese falschen Versprechungen von Reichtum oder von Dingen, die man hat, und Erfolg, so haben nicht das ersetzt, was dann dieser lebendige Gott mir geschenkt hat. Ich bin zu ihm gekommen und ich habe ihn kennengelernt und habe mich verknallt. Seitdem bin ich verknallt, immer noch. Ja, eine rosarote Brille, die nie abgegangen ist. Und ich hoffe, das bleibt doch so. Ja. Weil das, was ich dort gefunden habe, bei diesem lebendigen Gott, das hat mich umgehauen. Genau das habe ich gesucht in meinem tiefsten Inneren. Ich habe die Worte gehört und seine Wahrheiten und ich wusste, das ist Wahrheit. Das ist wirklich Liebe. Das macht wirklich Sinn. Das hat gute Frucht. Und ich habe ihn kennengelernt und dachte, was für eine wundervolle Persönlichkeit. Nicht nur übermächtig über allem, sondern auch so sanftmütig, so lieb, so liebenswert. Ne? So, und wir haben einen wundervollen Gott. So, und wir können so dankbar sein, dass er nicht anders ist. Und aber Gott kann auch wie ein brüllender Löwe kommen und sein. Sei dankbar, dass Gott das nicht ist in deinem Leben. Das ist Gnade. Du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich wohlgefallen. Und hier ist, ich finde das wunderschön, weil in diesen zwei Versen so ist die Dreieinigkeit an einem Ort. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, alle da. Ne? So ein, was auch beweist, dass Gott nicht eine Person ist, und in drei verschiedenen in seinen Charakterzügen so auftritt, so ein, ne, aber nie am gleichen Ort. Das nie. Es gibt so eine Lehre, ich habe den Namen vergessen, wie die heißen, aber die glauben halt so ein. Das sind einfach nur Charakterzüge Gottes, verschiedene, so wie ich Vater bin, so bin ich auch Kind, Sohn von meinen Eltern, so bin ich auch Lehrer, Hirte hier. Ne? Trotzdem, ich bin nur ein Körper und kann immer nur eins sein, beziehungsweise aus verschiedenen Menschen alles zusammen in der gleichen Situation. Aber ich bin trotzdem nur eins. Ne? So, aber hier siehst du halt, dass das nicht so ist. Gottes. Irgendwie verstehen tue ich es nicht, aber hier ist Gott in seinen drei Persönlichkeiten auch dreimal unterteilt da. So ein, ja. Ich freue mich schon auf den Himmel, um dann endlich zu sehen, wie das wirklich ist. So ein, jetzt kommt der Stammbaum von Maria, und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli. Des Matthat. Also das hier, es gibt noch einen Stammbaum im Evangelium, das ist im Matthäus. Naja, so, das ist der Stammbaum von Josef. Ne? Das hier ist der Stammbaum von Maria und hier steht zwar Josef, aber durch die Heirat ist er ein Sohn von Eli geworden. Eli selber hatte keine eigenen Söhne. So, und jetzt wird es ein bisschen langweilig. Des Matthat, des Levi, des Melchi, des Jana, des Josef, des Matthahias, des Amos, des Nahum, des Esli, des Nangai, des Mat, des Matthatias, des Semai, des Josef, des Juda, des Johanan, des Resa, des Zerubabel, des Sheltiel, des Neri, des Melchi, des Adi, des Kosam, des Odam, Elmodam, des Er. Ich frage mich, wer so einen Namen gibt, ne? Er. Ich dachte, hat mir heute so vorgestellt, war wahrscheinlich so, die Frau hat das Kind geboren, der Mann musste dann einen Namen nennen, so wie heißt das Kind, so ein Er, so ein, okay, alles klar, scheiße, ne? So ein. Aber naja, ist egal. So, des Er, des Joses, des Eliseas, des Jorim, des Matthat, des Levi, des Simeon, des Juda, des Josef, des Jonan, des Eliakim, des Melea, des Mainan, des Mattatha, des Nathan, des David, des Isai, des Obed, des Boas, des Salmon, des Nashon, des Aminadab, des Aram, des Hezron, des Peres, des Juda, des Jakob, des Isaac, des Abraham, des Terach, des Noah, Nahor, des Serug, des Regu, des Peleg, Vater des Heber, des Schelach, des Kainan, des Arkakshad, des Sems, des Noah, des Lamech, des Methusala, des Henoch, des Jared, des Mahalel, des Kainan, des Enosch, des Seth, des Adam, Gottes. Haben uns das schon mal angeguckt, so ein, ich gehe da heute nicht nochmal rein, so ein, in Ahnenforschung, bla, so ein, schon krass, ne, so ein, im Endeffekt musst du dir vorstellen, hast du genau diesen gleichen Stammbaum, also nicht den, der hier ist, mit dem Namen, auch mit anderen Namen. Und im Endeffekt endet es bei Adam und dann bei Gott. Ja. Aber mehr will ich da jetzt auch überhaupt nicht drüber reden. 4 Vers 1. Jesus aber voller Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Ja. Jetzt müsste man meinen, jetzt kommt der Heilige Geist auf Jesus. Das heißt, Kraft kommt, Weisheit kommt. Erkenntnis kommt, die Power, Dinge zu tun, das Reden und das Wirken Gottes und die Autorität, die der Heilige Geist mit einem gibt und bringt. Aber bevor es hier wirklich losgeht, dass Jesus wirklich laut wird, kommt genau das Gegenteil von dem, was man denkt. Der Heilige Geist führt ihn in eine Wüste. Wir kennen diese Wüstenzeiten. Das sind Zeiten, wo du Mangel hast an irgendwas, was dir sonst natürlich ist. Hier kommt Jesus rein und fastet 40 Tage. So 40 Tage lang nichts zu essen. Und eine Zeit der Prüfung. Und Gott führt uns nicht in Versuchung. Wir werden gleich sehen, dass Satan kommt und versucht. Aber der Heilige Geist führt Jesus nicht zur oder in Versuchung, sondern der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste, um zu prüfen. Weil was wäre ein Glaube, wenn er sich nie beweisen müsste. Wenn Gott jede Versuchung und jede Anfechtung aus meinem Leben raushält, was für ein Glaube hätte ich dann? Es wäre zwar alles Gnade, aber im Grunde wäre es kein Glaube, sondern einfach nur ein Einprogrammieren. Stefan, du gehst den Weg und egal, was du dazu denkst, du gehst ihn halt. Du wirst von Geburt an mich lieben und du hast keine Chance, dich gegen mich zu entscheiden. Weil ich einfach alles so lenke und laufen lasse, so dass es dir gut geht. Und auch ich selber würde nie die Demut lernen, das Ausharren, die Geduld, die ich brauche, nie das Selbststerben und nie Christus ähnlicher werden, weil ich einfach nur laufen würde und gehen würde. Ja. Jesus wurde in allen versucht und das nicht ohne Grund. Ja. Und so führt uns auch Gott, wenn wir wirklich seine Kinder sind, auch in Prüfungen rein. Ja. Und dann kommt Druck. Druck von außen und auch Druck von innen. Aber nur so kann was wachsen. Das ist wie ein Baum, der aufwächst und der Wind peitscht dieses kleine Ding da hin und her, und du denkst, oh Mann, dieser arme Baum. Ne? Aber würde der Wind nicht kommen, so, dann würde dieser Baum keine Rinde kriegen, keine harte, starke Rinde. Ne? Dann kommen trockene Zeiten, der Baum muss tiefer gehen in die Erde, um noch Wasser zu kriegen. Ne? Um mehr Nährstoffe zu haben, und so diese Harten und dieses Wegnehmen von dem, was man normalerweise hat, das bewirkt genau das, was wir eigentlich wollen. Also wenn du ins Gebet gehst zu Gott und sagst, Herr, mach mich dir ähnlicher, lass mich wachsen in der Liebe, mach meinen Glauben fester und mich stärker, so, dann kannst du dir sicher sein, ja, dann muss dich Gott halt jetzt brechen. Ne? Weil du bist es nicht und du hast es nicht, also muss Gott das in dir wirken. Ja. Diese Zeiten sind gut. Deswegen sagt Gott, das Wort auch, schätzt nicht gering Gottes Züchtigung. Ja. Die dienen dir zum Guten und du enden in Freude. Ja. Jesus ist jetzt hier und das ist nicht leicht für ihn. Das ist bei Jesus Christus schon Gott, aber Mann, das ist auch ein ganz normaler Typ. Ein Mensch, so wie du und ich. Und wir werden gleich sehen, dass er am Ende auch Hunger hatte. Ja. Dass der Bauch krummelt. Man denkt, oh Mann, ich würde jetzt so gern Wiener essen oder irgendwas. Ja. Oder wenigstens nur ein Körner irgendwo so. Also wenn Gott dich in die Wüste schickt, dann kann es sein, dass du wirklich im Heiligen Geist bist und vom Geist gerade geführt wirst. Ja. Das ist wichtig, weil es gibt so viele Christen, die da verblendet sind und meinen, wenn ich wirklich im Heiligen Geist bin, dann ist für mich, läuft alles. Aber das stimmt so nicht. Dann ist alles gesegnet und alles gelingt und alles bekomme ich, für was ich bete und so weiter. Aber das stimmt nicht. So sieht das Leben im Heiligen Geist leider nicht aus. Wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Ja, wir sehen jetzt nur drei Sachen, von denen Jesus erzählt haben muss, die aufgeschrieben wurden. Aber wurde 40 Tage lang versucht. Ja. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, da war er hungrig. Ja. Und der Teufel sprach zu ihm das erste Mal, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch, der lebt nicht vom Brot allein, ja, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Jesus ist in der Wüste und Satan kommt mit dem ersten, der physischen Not. Und das stimmt, Jesus hätte anscheinend aus einem Stein Brot machen können. Hammer! Ich würde nie wieder kochen oder einkaufen. Stell dir vor, du hast diesen Glauben, bekommst von Gott diese Autorität, da könnte ich alles machen, was ich will. Das wäre super easy. Und dann bringt mich das noch mehr ins Wundern und ins Staunen über Christus, weil er ist arm aufgewachsen. In Armut und in Bescheidenheit. War arm und bescheiden mit seinen Jüngern unterwegs. Okay, er hat mal Fische und Brot zweimal reproduziert in großen Mengen und so weiter. Oder hat mal Fische ins Netz gebracht und dann waren die voll. Aber das waren alles Zeichen für bestimmte Sachen und auch Erfüllung von Prophetien, aber normalerweise lief das so nicht. Ne? Obwohl es hätte machen können, hat es nicht getan. Und das ist mir eine Lehre. Das ist diese Steine in unserem Herzen, ne? In diesem Feld. Ein Bild, das er dann später nimmt. Diese Sorgen und dieses sich sehnen nach Dingen, die man nicht hat. Ne? Jesus kommt hier und sagt so, hey, im Endeffekt, Gott sorgt für mein täglich Brot. Mir ist was viel wichtiger, was anderes wichtig, wonach ich mich ausstrecke und mich sehen, das ist sein Wort. Und ich kenne das, dass gerade die Worte Gottes wirklich satt machen. In Zeiten, wo es echt schwer ist oder wo ich Gott suche oder wo ich einfach im Alltag mich verliere und einfach so ein fast gottloses Leben führe manchmal im Inneren, so ein, wo ich mich nicht unterscheiden könnte von denen, die hier ins Café kommen und Kaffee trinken. Gerade da, in den Zeiten, erkenne ich, wie wenig mich das satt macht, wenn ich mich ablenke mit Film oder mit Spiel oder mit Hobbys oder mit anderem Zeug. Ja. Und doch ist da diese physische Not, die ich begleichen möchte. Ne? Und irgendwo ist da ein Hunger da und ich merke das und ich will diesen Hunger füllen und stillen und ich lasse so viel Zeug und Gedanken in mein Leben, in meinem Alltag und auch wenn es nur meine Sorgen sind oder sonst was, irgendwie möchte ich meine Seele auch füttern. Ne? Ich möchte diese Not bekämpfen und oft bekämpfe ich sie halt nur menschlich. So, und was ist der Ende? Im Endeffekt bleibe ich trotzdem hungrig, obwohl ich mich satt gemacht habe. Vielleicht habe ich meine Seele zur Ruhe gebracht. Und vielleicht habe ich meine Lust und mein Fleisch zur Ruhe gebracht und gestillt. Und trotzdem sitze ich da total unzufrieden und hungrig. Und das konnte ich erst kennenlernen, als ich ihn kennengelernt habe und mich für ihn entschieden habe, so dass dieser Hunger, den ich verspüre und den ich mein Leben lang versucht habe zu sättigen, dass der nur gestillt werden kann, wenn ich Gott in mein Leben lasse. Und ja, manchmal macht man die Bibel auf und es sind nur Worte und manchmal geht man ins Gebet und man hört nur sich und manchmal geht man in Lobpreis und empfindet dabei gar nichts. Aber trotzdem ist, wer Gott sucht, der wird ihn finden, wer fragt, der wird Antwort bekommen. Ja. Und Jesus seine Antwort auf seinen Hunger hat 40 Tage gedauert, bis er dann wieder essen durfte. Trotzdem war Gott die ganze Zeit da. Die Engel dienten ihm, steht da. Jesus wusste, was ihm wirklich satt macht und was er braucht, um vorbereitet zu sein für den großen Dienst, der kommt. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass wir Menschen mehr als 40 Tage brauchen, um vorbereitet zu sein für das Werk, das Gott hat für uns. Manche brauchen 40 Jahre, so wie Mose. Ja. Der 40 Jahre Prinz war und dann 40 Jahre Hirte war und dann 40 Jahre durch die Wüste musste. Ne? Im Endeffekt hat er seinen Lohn erst im Himmel bekommen. Also die erste Sache, die Satan hier anspricht, ist die Lust. Das Verlangen danach, sich seiner Lust und seinen Begierden hinzugeben und das zu stillen. Hätte Jesus diesen Stein zu Brot gemacht, dann wär das Beweis dafür gewesen, dass er ungeduldig ist. Dass er Gott nicht vertraut. Dass er sich selber seine Wege einfach leichter macht. Und ich sehe das bei uns Menschen, dass wir das oft tun. Dass wir oft die Steine, die Gott uns in den Weg legt, und die da sind, dass wir versuchen, uns selber irgendwie da drum zu bauen, unsere Situationen so zu verändern. Aber was die Bibel uns verspricht, ist, wer an dem Kleinen treu ist, der wird über Größeres gesetzt. Und wer sein Leben gibt, der wird sein Leben gewinnen. Jesus antwortet hier und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn. Und jetzt ist es der Teufel, der ihn führt. Und er führt uns in Versuchung. Ob nur er persönlich oder einer seiner Lakaien. Aber da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und er zeigt ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Muss interessant gewesen sein. Vielleicht kennst du das so, dass du manchmal, also ich kenne es von mir, dass ich manchmal Träume habe, die ich ganz bewusst erlebe und das kommt mir ewig vor und dann wache ich auf und gucke auf die Uhr und es waren, ich bin nur eine Minute weggenippt oder so. Ne? So irgendwelche Tagträume. So, ich hatte mal einen Traum, wo ich richtig alt geworden bin. Der war ewig lang. Kam mir zumindest so vor. Ne? So ein, und dann wache ich auf und bin ich älter. Ne? Doch, eine Nacht älter. Ne? Hier kommt jetzt Satan und der stellt ihm einfach die, naja, so wie eine Zusammenfassung von einem Film, ne? Trailer. So die besten Stellen so vom Film, die kommen alle zusammengepackt und denkst so, wow, was für ein Film, ne? Dann guckst du den Film an und denkst so, naja, okay, die guten Stellen habe ich gesehen. So, und so kommt jetzt Satan und packt alles zu einem Trailer zusammen, so und so könnte dein Leben aussehen, Jesus. Alles deins. All die Macht, all die Menschen, du bist es würdig, du bist nämlich König. So, guck dir den Luxus an, all die Frauen, so, all die Drogen, all das Geld, so, all dieses Fressereien, guck doch an, du würdest jetzt am liebsten den Stein essen, oder? Los, guck dir das an, guck dir die Buffets an, Jesus. So, die könntest du täglich haben, und wird kein Leid, so wie der Heilige Geist, der dich hier in Armut und Wüste setzt. So. Ich würde dich in Reichtum setzen mit großen Namen. Ja. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und auch diese Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun von mir anbetest, soll es dir gehören. Bist du sicher, dass du den ganzen Weg noch gehen willst bis zum Kreuz, um leiden zu? Guck dir die Menschen an, so, die dich dann verlassen. Ich werde dich groß tun. Du brauchst nur mich als Gott anbeten. Und ich bin besserer Gott als dein Gott, Jesus. So. Jetzt kommt der Satan und spricht die zweite Sache an, mit der auch uns versucht, und das ist die Herzensnot. So, die Augenlust. Wir hatten schon die Leibeslust und jetzt kommt die Augenlust. Da kenne ich mich auch gut aus. So oft, dass irgendwas blinkt in dieser Welt und ich bin hin und weggerissen und denke, das muss ich haben. Und wenn ich das nicht habe, dann werde ich jetzt auch nicht mehr glücklich. Ja. Ich weiß noch, ich habe eine Gitarre gehabt, eine gute Gitarre, die hat mir gefallen, der Klang war gut und ich habe Gott gepriesen damit, bis ich irgendwann gehört habe, das gibt viel bessere Gitarren und dann musste ich unbedingt eine bessere Gitarre haben, weil mit der konnte ich nicht mehr genau den gleichen Lobpreis machen. Dann hatte ich eine neue Gitarre und das war nur Einbildung. Ich konnte danach auch nicht besser Lobpreis machen. Ne? Und so blinkt hier alles in der Welt. Ne? Auch die Menschen blinken manchmal so in diese Finsternis. Ne? Die uns Versprechungen geben, denen sie nachrennen und doch sind sie nicht glücklich. Ne? Und wir sind so doof, dass wir immer wieder drauf reinfallen. Auch wenn wir schon mehrmals gelernt haben, so, naja, das ist einfach nicht der richtige Weg. Party machen oder dies oder jenes. Ne? Koma saufen. Die Leute hier, echt, das ist der Wahnsinn. Ne? Und trotzdem gucke ich sie an und ich finde so, je länger ich sie kenne, desto unglücklicher werden sie in ihrem Lauf. Ne? So, desto weniger haben sie zu erzählen. So, desto weniger Freude ist auch da irgendwie. Und alle werden sich ähnlich. Lass dich nicht belügen. Weil Satan kommt hier alles mit heiligen Worten. Das sind alles Bibelstellen. Aber er benutzt sie und dreht sie im Garten Eden um, um im Endeffekt uns wegzulenken von Gott. Ja. Macht und Reichtum. Also jetzt spricht er die Gier an. Meine Selbstverwirklichung. So mein Ich. Ja. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Seine Reaktion ist Demut. So, Jesus kommt hier und sagt, hey, ich bin zufrieden mit dem, wo ich bin, weil Gott mich da reingesetzt hat und zu dem gemacht hat. Ich kann warten und vertrauen. Und das ist ja wunderbar, weil für uns gilt das genau das Gleiche. Oft sitze ich da und denke, das brauche ich und das habe ich nicht und werde undankbar und unglücklich und unzufrieden. Und bin nur noch am Meckern. Wenn ich es aber dem Gott gebe und ruhen lasse und sage, ja, ist halt wie es ist, habe ich auf immer viel mehr Platz in meinem Herzen für Sachen, die mir wirklich Freude bringen. Mich wirklich satt machen und reich. Und Satan führt fort mit der dritten Sache und er führte ihn nach Jerusalem, Gottes heilige Stadt, und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, ja, er wird seine Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf deinen Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jetzt kommt die seelische Not. Ja. Die Ruhm und Ansehen, so dieser Stolz, dieser Hochmut, ne, des Lebens, den er jetzt anspricht. Jesus steht hier auf dem Tempel und da sind die Leute Gottes, da ist der Gottesdienst, da sind die Menschen, die dorthin kommen, um Gott zu suchen und rein zu werden. Und er steht da und Satan sagt zu ihm, hey, der Bifers ist da, spring runter. Die Menschen werden sehen, wie mächtig du bist, dass die Engel sofort kommen und die werden dich anbeten. So kannst du viel schneller zum Ruhm und zur Bekanntheit kommen. Ja. Aber unser Gott ist nicht hochmütig, sondern demütig. Jesus hat sich zum Kleinsten gemacht, so damit wir groß werden können. Und er braucht es nicht. Jesus lebt ein Leben, was absolut unmenschlich ist, wenn du es so siehst. Obwohl er weiß, wer er ist und was er ist, und obwohl er sieht, zu was er fähig ist und zu was er fähig wäre, nimmt er doch Tag für Tag das an, was Gott ihm gerade gibt. Macht sich nicht größer als das, nicht wichtiger als das. Geht oft in den Hintergrund, heilt und sagt, oder macht jemanden frei und sagt zu ihm, geh nach Hause und sei ruhig. Damit ich nicht im Ansehen noch größer werde und noch mehr Menschen jetzt kommen. Ist noch nicht Zeit. Du sei gesegnet, Sohn, und geh. Und sei da, wo du bist, ein Licht und ein Zeugnis für mich. Weißt du, wenn Gott dich in Stille setzt und in Ruhe in deinem Leben, dann sei da nicht undankbar, sondern erkenne, dass Gott auch da richtig groß ist. Genau so, als ob er dich hinsetzt und die ganze Welt sieht und hört Jesus Christus durch dich. Für uns alle hat er einen bestimmten Weg und einen bestimmten Plan. Und wenn ich auf mein Leben zurückgucke, hat Gott so große Wunder und so krasse Zeichen gemacht, mir so viele Gaben gegeben, immer wieder, wo ich nur staunen konnte und auch andere gestaunt haben, aber doch die Masse der Gesamtheit von meinem Leben mit Gott ist sehr natürlich und ruhig. Ja. Und ich glaube, genau da beweist sich unsere Gottesfurcht und unsere Gottesliebe und auch die Liebe zu unserem Nächsten in den Zeiten, wo alles so natürlich ist und so menschlich. Funktioniere ich auch da mit Gott und bin ich auch da treu und will ich auch da dienen und mich ausstrecken und Gott suchen? Weil es ist leicht, und das kann ich bezeugen, wenn die großen Wunder kommen, die offenen Türen und die Menschen zum Glauben kommen und die Gespräche da sind, wenn du Gottes Wirken richtig krass siehst, ist es leicht, Gott zu folgen. Weil du bist am Brennen und es wird immer weiter Kohlen reingeschüttet. Ne? Jede Errettung, die kommt, jedes Wunder, das du tust, jede krasse Erkenntnis, die du hast, es ist wie immer wieder nachfeuern. Ne? Und das ist nicht schwer. Jeder Christ hat das eigentlich, fast jeder, diese christliche Bubble, Blubberblase da, ne? Wenn du zum Glauben kommst und das Papi und du bist noch Baby und Milch ist wunderbar und alles ist schön, ne? Und das Feuer brennt. Ja, bis irgendwann Gott halt sagt, so, jetzt kommt die Wüste. Jetzt kommt das Erwachsensein, jetzt kommen die Prüfungen und jetzt werde ich dir zeigen, wer du bist. Ne, und dann kommt schon öfters mal bei jemandem ein Klagelied raus. Ne. Jesus hat das hier nicht nötig. Er sucht Ruhm und er sucht Anerkennung bei Gott. Das ist eine Sache, die auch Gott mich ganz früh gelehrt hat. ist total egal, ob die Menschen glauben, dass überzeugt sind, dass du für mich arbeitest, Stefan. Und ich in deinem Leben bin. Und du meinen Willen tust. Wenn ich das will, dann werde ich das den Menschen zeigen und beweisen. Du sei nur treu und bleib bei mir. Und das ist der beste Weg. Weil wenn du anfängst, darüber nachzudenken, Menschen zu gefallen, so, dann wirst du nie glücklich werden. Dass dieses Ich muss jemand sein und ich muss hübsch sein und schön sein und geliebt sein und gehört sein. Ich will auffallen. Ich möchte nicht vergessen werden, sondern mir soll es gut gehen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es ist interessant, weil Jesus hat jeden Konter, den er gegeben hat, war aus 5. Mose, irgendein Bibelvers, eine Stelle. Er sagt so: Nee, würde ich das tun, so, dann wäre das kein Beweis für meine Gottesfurcht und meinen großen Glauben, den ich habe, an den Versprechen Gottes in meinem Leben, sondern es wäre genau das Gegenteil. Ich würde Gott nur versuchen. Die Demut ist echt ein kostbarer Schlüssel. Wir sind gleich fertig. Bleibt dran. Die Demut ist echt was Wundervolles und was Wertvolles. Und ich lerne es immer mehr zu lieben, je mehr Gott mich bricht. Ist das Gegenteil von Hochmut. Demut heißt, dich niedrig machen. Du akzeptierst einfach. Und in meinen Augen ist ein demütiger Mensch ein sehr weiser Mensch. Es ist jemand, der es kapiert hat. Jemand, der sehr viel abgenommen hat und Jesus sehr viel zugenommen. Jesus kam und er hat das Niedrigste gemacht, was ein Mensch tun konnte in der Kultur. Die Schuhe gelöst und die Füße gewaschen mit einem Sklavenschurz an. Eine größere Erniedrigung gab es damals nicht. Und ich denke, das hat er nicht nur dafür getan, um uns zu zeigen, er wäscht uns rein und so, sondern einfach auch, um zu zeigen, ich bin bereit, mich so tief zu beugen, wie es ein Mensch nur tun kann. Wenn ihr groß sein wollt, dann braucht ihr das Herz. Und das ist echt schwer, weil ich möchte gern groß sein und gehört und geliebt. Ich will Freunde haben. Ich will, dass die Menschen echt gut denken von mir. Ich will, dass die mich mögen. Ich will nicht, dass die Menschen denken, ich bin ein Spinner oder das ist eine Sekte, sondern ich will schon ankommen. Ich will in einer großen Runde sitzen und wissen, dass ich da geliebt bin und angenommen. Das bin ich. Das sind wir. Die Sache ist halt nur, es ist eine Illusion. So, wenn du dem nachgehst, dann wirst du nie satt, nie zufrieden werden. Lass dir an dem, was Gott dir schenkt und wo er dich reinsetzt, genügen. Lass es Genüge sein, so in deinem Leben. Du wirst glücklich und voll. Nachdem der Teufel alle Versuchungen verendet hatte, da wich er von ihm. Eine Zeit lang. Ich komme wieder. Und so ist es auch bei uns so. Und du hast einen geistlichen Sieg vielleicht errungen, aber das sei dann nicht verwundert, wenn der Kampf dann von neuem beginnt. Wir brauchen das. Wir brauchen diesen Prüfstein so in unserem Leben, um nicht hochmütig zu werden. Bei Paulus war es ein Stachel, wo er sagt, ein Stachel der Sünde, der mich piekst. Damit ich nicht hochmütig werde. Und dann falle von Gott. Ich brauche diese Sache, die ich wegbete, lässt Gott drinne. Also, und kommt nur und sagt im Endeffekt, lass dich an meiner Gnade genügen. Also lass ich mich an seiner Gnade genügen und akzeptiere es. Und es gibt Bereiche in unserem Leben, die Gott einfach nicht nimmt. Und die wird er nie verändern. Und da wird er uns drin lassen. Und schwach lassen. Ich kenne meine Bereiche und ich weiß, Vielleicht wird die Gott noch bearbeiten, aber so viel ich auch bete, das ist eine Sache, die Gott irgendwie, da habe ich keine Kraft drin. Ja. Dann nehme ich an, okay, dann tangiert es Gott auch gerade nicht. So, und dann muss ich damit üben, so aufzustehen, Staub abzuputzen und gleich weiterzurennen mit der gleichen Liebe und Hingabe. Ja. Es gibt Sachen, wo Gott mich demütig hält, so und einfach, wo ich merke, oh Mann, ich bin so ein Sünder und so ein Sack, so ein Arsch. So viele Pomelo, so viele Momente in meinem Zuhause, in meiner Ehe, wo ich echt am Ende da sitze und denke, ich bin so ein Arschloch. So ein selbstsüchtiges, selbstverliebtes, kleines Kind, wo ich dann wehmütig zu meiner Frau gehe mit gesenktem Kopf und sage, tut mir leid. So, ja, ich war ein Drops. Ich bin froh, dass solche Momente sind, weil unsere Ehe wird besser. Ja. Gerade in den Momenten, wo ich Buße tun muss, wird mein Leben berührt und verändert. Ja. Gerade in den Bereichen, wo ich falle, das sind die Bereiche, wo ich zu Gott kommen soll, auf meinen Knien und er mich hochhebt und mir hilft, damit klarzukommen. Dass ich nicht nochmal falle in dem Bereich. Ja. Ein Jünger Jesus zu sein, heißt, dass du ein Schüler bist, der was lernen will. Ein guter Junge bist und du einen Lehrer hast, zu dem du kommst und von ihm gelehrt wirst. Ein Schüler wird immer seinem Lehrer ähnlich, seinem Meister. Genauso wie Ehepaare sich ähnlicher werden. Wenn du mal guckst, Hundebesitzer mit ihren Hunden so, sind sich sehr ähnlich. Irgendwie, man gibt sein Leben jemand anderen oder etwas anderen. Und es nimmt Besitz ein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aufpassen mit den drei Sachen, die uns alle unser Leben lang beschäftigen werden, wo der Satan oder unser Fleisch einfach angreift. Und das ist halt diese Lust der Augen, Lust des Fleisch und der Hochmut des Lebens. Ich habe nicht genug. Ich habe zu viel. Was wäre, wenn ich brauche? Ja. All die Momente, wo wir da sitzen und nicht im Jetzt sind und Gott preisen, sondern irgendwo hingucken und uns mehr erhoffen. So wie Israel in der Wüste. Israel musste auch 40 Tage hungern und haben geschrien und dann hat Gott ihm Manna geschenkt. Ja. Hatten Durst und haben gemeckert. So ein Herr, mach hier Wasser an einem Ort, wo es kein Wasser gibt. Und Gott hat ihm Wasser geschenkt. Ja. In Ägypten war es viel besser, da hatten wir wenigstens Knoblauch. Hier haben wir nur Manna und Wachteln. Ja. Ich wünschte, ich könnte das würzen. Und doch führt uns Gott Schritt für Schritt, auch mit unserem Fleisch und unserem Hochmut und Stolz, unsere Selbstsucht, Schritt für Schritt, bis wir in dem Land sind, wo er uns haben möchte. Ist Gnade. Und ich bin lieber einer von den wenigen, die glücklich waren in der Wüste, wie Josua. Der Typ war happy mit Gott. Der hatte das Beste, hatte dabei, sein Zelt. Du kannst lesen, wie er da kommt, so, und Mose geht raus, ja, und er macht noch so ein Afterglow, ne? Sagt so zu Mose, hey, ich bleib noch eine Weile. Ne? Hat das voll geliebt, so, mit Gott da zu sein. Auch Mose, der geleuchtet hat und geglüht, der hat 40 Tage auch fast fasten müssen. 40 ist immer so eine Zahl für Gericht und Prüfung in der Bibel. Ne? Wo 40 Tage oben ist und nicht isst, und doch kommt er runter und was hat er? 10 Gebote. Die ersten aufgeschriebenen Worte Gottes, die er sogar selbst aufschreibt. Ne? Also wenn du eine Zeit hast, so wo du in der Wüste bist, sei dankbar, weil irgendwas Tolles hat Gott gerade vor. Und wundere dich nicht, wenn du im Heiligen Geist bittest, dass dann dort Versuche kommt, so weil wenn du Gott dienen willst und dein Leben hingeben willst, dann stehst du in einem geistlichen Kampf. Und in dem muss gekämpft werden. Ja. Zum Glück, und da bin ich dankbar, nicht physisch gegen Menschen, so wie man abschlachten oder sonst wie quälen. Aber ein geistlicher Kampf. Und unser Kampf ist zu lieben und zu glauben und gehorsam zu lernen. Zu der letzten Versuchung hier fand ich jetzt interessant, weil in Matthäus steht halt, und die Engel dienten ihm. Satan kommt und sagt, hey, die Engel dienen dir. So, und spring runter und lass die Menschen sehen, wer du bist. So, und Jesus sagt, nein, die Zeit wird kommen. Ja, und Satan geht und lässt ihn in Ruhe und dann kommen die Engel und dienen weil er gewartet hat. So, auf den Moment, den Gott für ihn hatte. Herr, bitte hilf uns in diesem Leben, so weil da ist so viel von diesem Alten und von dem Ich und oft ist genau, immer ist es genau das, was mir wirklich diesen Frieden und diese Ruhe und diese Freude in dir raubt. All die Plätze, wo es mich hinzieht, wo ich denke, so und da kann ich ausruhen und Kraft gewinnen und doch machen sie mich nur noch müde und leerer und ich denke, dass du immer wieder sprichst und immer wieder kommst und nie, dass du treu bleibst, auch wenn ich untreu bin. Ja, ich möchte das lernen, mehr und mehr drin zu vertrauen, dass du mich fütterst und dass das, was du mir gibst, mich wirklich auch satt macht. Ich kenne das Leben noch ohne dich und da habe ich so viel genascht und geguckt und ich war so hungrig, als ich zu dir kam. Ich war fast tot. Ja, du bist der Erste, der mich satt bekommen hat innerlich. Und ich danke, dass du unsere Seelen glücklich machst. Ja. Und Herr, wir wollen in deinem Dienst stehen und in der Nachfolge und wollen Licht sein und ein Zeugnis, so wie du. Nicht nur zufrieden sein, selbst errettet zu sein, sondern auch uns hingeben für die anderen und ein Segen sein für andere. Und wir wissen, dass das bedeutet, dass wir dann lernen müssen und dass wir durch Prüfungen müssen, so wie in der Schule. Und wir manche Prüfungen immer wieder bestehen müssen und tun müssen, bis wir sie wirklich geschafft haben. Und dass das Leben hier nicht dazu dient, so uns zufrieden zu machen und glücklich zu machen. Und manchmal ist es leicht, das zu leben, und manchmal ist es einfach unmöglich. Ich danke für dein Zeugnis und dein Vorbild hier. Obwohl du alles hättest sein können, alles haben können, hast du dich doch so erniedrigt und warst zufrieden mit dem, was täglich da war. Und oft beschäftige ich mich mit so vielen Sachen innerlich und äußerlich, dass ich überhaupt keine Zeit und Raum habe, für andere Leute die zu sehen. Ja, mach du mich da freier. Lass deinen Heiligen Geist kommen, ja, sodass er auch mich verändert in deinem Bild. Ja, wir lieben dich, Herr. Und danke, dass du stärker bist als jeden Feind, den wir haben können. Du bist unser Gott und dich wollen wir anbeten und loben und preisen. Und das Ende mit dir wird wunderbar. Ich bitte dich, dass du den Rest der Woche segnest, also die neue Woche, die jetzt kommt. Und ja, dass auch da wir dich finden, Herr, und dass die Zeit nicht zu trocken ist, sondern ja, du Wasser fließen lässt an Orten in uns, wo bis jetzt noch nie dein Geist berührt hat. Hol du den Staub raus. Amen.